Heute mit dem Buch der Woche, am Mikrofon Dennis Scheck. Einen Schriftsteller möchte ich Ihnen heute vorstellen, dessen über mehrere Generationen hinweg bewiesene subversive Kraft vielleicht just darin liegt, dass er für die deutschsprachige Literatur zwar von zentraler Bedeutung ist, doch immer noch als Geheimtipp gehandelt wird. Egon Friedell heißt dieser Meisterdenker, von dem man zweierlei lernen kann, wie man denkt und wie man sein Denken in Sprache bringt. Das sind nach wie vor gefragte Fähigkeiten, deshalb muss einen um das Nachleben Egon Friedells nicht bange sein. Er hat sich zwar im Alter von 60 Jahren den Nazis durch Selbstmord entzogen, doch für seine Leser lebt Egon Friedell. Vom Schaltwerk der Gedanken heißt eine von Daniel Kehl und Daniel Kamper neu zusammengestellte Essaysammlung Egon Friedells, heute unser Buch der Woche. Unser Kritiker ist Martin Ebel.
Fragt man heute einen jungen Menschen im Studium oder auch davor, was er denn einmal werden wolle, wird man oft die vage Antwort hören, irgendwas mit Medien. Vor 100 Jahren war das anders, wenigstens in Wien. Dort wollte jedermann zum Theater, auch wer schon anderswo angekommen war.
In Wien und Österreich ist der Theaterirrsinn geradezu eine Volksepidemie. Wenn man hierzulande mit einer jungen Dame spricht, einerlei ob sie Millionärstochter, Probiermamsell oder Doktorin der Philosophie ist, immer wird zum Schluss herauskommen, dass sie eigentlich zum Theater will. Denn sie hat so eine gute Aussprache.
Egon Friedell wusste, wovon er sprach. Er war selbst beim Theater. Und die Psychopathologie des Schauspielers, den Aufsatz, aus dem unser Zitat stammt, konnte er vor allem deshalb schreiben, weil er selbst ein Schauspieler war. Und zwar ein ernsthafter, den kein geringerer als Max Reinhardt immer wieder engagierte. Dem Theater hat Friedell aber nicht nur als Darsteller, sondern auch als Regisseur, Kritiker und Autor gehuldigt. Sein Einakter Goethe, 1908 zusammen mit Alfred Polgar geschrieben, ging mehrere hundert Mal über die Bühne und wird noch heute gelegentlich von Gymnasiasten aufgeführt, die vielleicht von einem originellen Deutschlehrer mit dem Friedell-Virus infiziert wurden. In dieser herrlichen Satire vertritt Goethe einen armen Schüler in einer Deutschprüfung, Thema Goethe, und fällt mit Pauken und Trompeten durch. Friedell konnte auch Schiller. Er schrieb eine Variante des Wilhelm Tell, in dem dieser darauf verzichtet, Gessler zu erschießen. Sein Monolog in der Hohlen Gasse kreist um den Gedanken, dass Rache unedel ist und überhaupt den Taten die Ideen vorzuziehen sind. Tell als Hamlet gewissermaßen. Das tolldreiste Schiller-Pastisch endet mit diesen Versen.
Plan und Tat, welch eine dünne Scheide trennt euch. Und dennoch. Zwischen euch liegt alles, was dem schwachen Menschen die Hölle, was ihm die höchste Himmelseligkeit entbeut. Geplant führt jede Handlung jedes Erdenkindes ein einmaliges eigenes Sonderdasein, trägt sie allein die Seelenfarbe dessen, dem sie im Busen still herangereift. Getan zeigt sie die unverrückbar ewige Einform, die sie zu Schwestern aller anderen macht. Plan ist der weise Vater, Tat die feile Tochter, die sich der Welt hingibt, ein fahler Bastard. Nur wenn du denkst, schaffst du dein freies Reich. Im Handeln machst du dich der Menge gleich.
Daniel Kehl, Gründer und Leiter des Diogenes Verlages, und sein Mitarbeiter Daniel Kamper haben diese Perle und viele andere dem Staub der Archive entrissen. Die allermeisten Stücke haben sie aber aus der Kulturgeschichte der Neuzeit herausgebrochen. Einer mit ihren 1600 Seiten Umfang fast unerschöpflichen Schatzkammer, deretwegen man Friedell heute noch kennt. Die Wiener Zeitgenossen aber, sogar die meisten seiner Freunde, hielten Friedell für einen bloßen Parodisten und Komödianten, einen Kaffeehausliteraten, der seine zweifellos vorhandenen Talente hemmungslos an den Augenblick verschwendete. Wie das viele Kaffeehaushocker tatsächlich taten, schon weil ihr Talent nicht weiter reichte als bis zum inneren Ring und zum nächsten Kater. Friedell aber war nicht nur ein Original, sondern ein wirkliches Genie, ein Genie der Zusammenschau. Er war ungeheuer gebildet, belesen und gelehrt, tat aber, als wäre er ein Honnête Homme des 17. Jahrhunderts, alles, um seine Umgebung diese Belesenheit nicht spüren zu lassen. Aus seiner immensen Lektüre machte er fast eine Geheimsache. gegenüber seinem Verleger, der ihn als Kabarettisten kannte und von einem gelehrten Wälzer keinen Verkaufserfolg erwartete, bestand er darauf, dieses Werk sei überhaupt nicht ernst zu nehmen. Nur selten gestattete er einem Freund Zutritt zu seiner Wohnung in der Gänzgasse 7, die er fast noch als Jüngling bezog und bis zu seinem Tod behielt. Besucher setzte er so, dass ihr Blick auf ein Plakat an der Wand mit folgenden Worten fallen musste:
Selbst die Aufforderung, noch zu bleiben, darf man nicht immer ernst nehmen. Auch Sie sind keine Ausnahme.
Die Wohnung lag im obersten Stockwerk, verfügte über Balkon und Dachgarten und bot außer ihm und seinen Büchern erst seiner früheren Kinderfrau Raum, die er als Haushälterin hielt und die von vielen für seine Mutter gehalten wurde, dann, nach deren Tod, einer anderen Haushälterin, dann noch deren Kind und später auch dem Mann des Kindes. Geheiratet hat Friedel nie. Seine Beziehungen zu Frauen beschränkten sich in der Regel auf Schwärmereien. Dauerhaft befreundet war er nur mit Lina Loos, einer Schauspielerin, die ihn nicht allzu ernst nahm und gerade deshalb mochte. Und das wiederum mochte er an ihr. 1938 stürzte er sich, 60 Jahre alt, aus dieser Wohnung auf die Straße und in den Tod, als SA-Männer, Österreich war gerade heim ins Reich geholt worden, an der Tür klingelten und nach dem Jud Friedel fragten. Jude war er, wollte er aber nicht sein, wie er alles, was sich auf seine Herkunft bezog, abgelegt hatte. Den Gott des Alten Testaments hielt er für einen rachsüchtigen Beduinenführer, Jesus Christus dagegen für die größte Gestalt der Kulturgeschichte, also der gesamten Geschichte. Auch den Geburtsnamen Friedmann legte er ab. Nur das Erbe, das ihm ein materiell sorgenfreies Leben ermöglichte, nahm er gern. Sein Leben lang war Friedel von einer eng anliegenden Haut Einsamkeit umgeben. Der bestrickende Unterhalter, der überströmende Gesellschaftsmensch sah in der Einsamkeit die Grundbefindlichkeit des Menschen. Wir alle leben im Exil, so drückte er es aus. Und ohne die Künstler, die Maler, Musiker, Dichter, müssten wir einsam bleiben.
Nun aber erscheinen von Zeit zu Zeit jene merkwürdigen Geschöpfe und zeigen die geheimen, unsichtbaren Brücken, die dennoch die einzelnen Menschen untereinander verbinden. Und sie errichten allgemeine geistige Verkehrsstationen, wo die ganze Menschheit zwanglos zusammenkommen kann. Sie sehen feinere Abstufungen und Übergänge. Es soll Tiere geben, die noch jenseits des Spektrums Farben wahrzunehmen vermögen. Ebenso sehen auch diese sonderbaren Menschen ein Ultrarot und ein Ultraviolett, das andere Augen nicht sehen können. Und sie haben noch dazu die Kraft, anderen diese Farben zu beschreiben. Ihr Auge ist ein kompliziertes physikalisches Laboratorium. Es ist Teleskop, Mikroskop und Röntgenapparat. Vor allem aber verrichtet es die Funktionen eines Stereoskops. Der Mensch, dieser berufsmäßige Missversteher, sieht jedes Ding nur von einer Seite. Er weiß nicht, dass es ein Vorn und Hinten, ein Rechts und Links, ein Oben und Unten gibt. Manche sind so begabt, dass sie einmal diese und ein anderes Mal jene Seite desselben Dinges wahrnehmen können. Aber jene seltenen Geschöpfe, von denen wir sprechen, haben die Gnade, gleichzeitig alle Seiten zu sehen. Sie wissen, dass auf dieser Kugel alles rund ist und unendlich viele Seiten und Ecken hat. Sie sehen Körper, wo andere nur Linien und Flächen sehen. Gleich den Engeln der Kabbala sind sie ganz mit Augen bedeckt.
Das ist Egon Friedels Ästhetik, seine Kunstphilosophie. Und für ihn ist jeder Künstler ohnehin ein Philosoph. In seiner Kulturgeschichte der Neuzeit, zu der dann noch eine Kulturgeschichte der alten Welt kam, die er nicht mehr vollenden konnte, tritt Friedel gewissermaßen selbst als Optiker auf, vielmehr als wunderbarer Augenarzt. Er setzt uns die Augen der verschiedenen Künstler ein und lehrt uns damit immer wieder neu und anders zu sehen, vor allem aber schärfer, farbiger, mehrdimensionaler. Wir sehen die Welt dann mit den Augen des Euripides und denen Voltaires, Shakespeares und Rembrandts, Newtons und Balzacs. Es ist ein einzigartiges Werk. Niemals vorher oder nachher ist die Kultur des Abendlandes so umfassend dargestellt, intelligent begriffen und amüsant präsentiert worden. Friedels Kulturgeschichte, von Anfang an ein Erfolgsbuch und beim Beck Verlag, wo es zuerst erschien und immer noch erscheint, mittlerweile im 158.000, ein wahrer Longseller, ist dennoch bis heute zugleich ein Geheimtipp. Trifft der begeisterte Leser und Proselytenmacher, zu denen sich der Rezensent zählt, doch immer wieder auf Menschen von großer Bildung und ausgeprägtem kulturellen Interesse, die dieses Werk nicht kennen, ja sogar den Namen Friedel noch nie gehört haben. Das liegt zum einen am Kulturbruch der Nazis, der auch in diesem Fall die Rezeption brutal unterbrach. Es liegt aber auch an etwas Grundsätzlichem. Einer, der etwa Descartes und Pascal, die Infinitesimalrechnung und den französischen Gartenbau, Molière und die Ankleideriten am Hof Ludwigs XIV., technische und wissenschaftliche Neuerungen der Zeit in geistreichem Plauderton darbot, der neben Staatsverträgen und Schlachten auch die Verrichtungen des Alltags betrachtete und all das auch noch unter den Hut eines Begriffs brachte, der war den Fachleuten aller Fächer verdächtig. War da nicht ein Dilettant am Werk? Allerdings, hätte Friedel geantwortet, der nichts mehr verabscheute als steriles Experten- und Spezialistentum. Natürlich enthält das Kompendium von Kehl und Camper auch den schönen Essay, der den Dilettanten als den wahren Kulturbringer preist. Friedels Lieblingsfeind war stets der Philister, den er besonders oft im Talar des Universitätsprofessors erblickte. Natürlich, frohlockte er, waren es Fachleute, die Genies wie Wagner und Nietzsche nicht erkannten und sie mit Argumenten abzutun meinten, wie Wagner habe keine anständige Fuge schreiben können und Nietzsche könne nicht systematisch denken. Gerade Nietzsche gilt einer der hinreißendsten Abschnitte in der Kulturgeschichte der Neuzeit und er findet sich auch im Diogenes-Kompendium vom Schaltwerk der Gedanken.
Nietzsche ist an seiner Philosophie zugrunde gegangen. Aber dies ist kein Einwand gegen sie, sondern im Gegenteil, ihr höchster Beweis.
So heißt es am Anfang, es klingt wie ein Trompetenstoß, und dann eilt Friedel durch Leben und Denken des Philosophen in einem Tempo mit einem beherzten Zugriff, das einem schwindlig werden will. Nietzsche sei eine Art dynamische Synthese der deutschen Geistesgeschichte vom Mittelalter bis zu seiner Gegenwart.
Er hat alle Phasen der Neuzeit von Wittenberg bis zum Weltkrieg durchlaufen. Er war Lutheraner, Kartesianer, Wagnerianer, Comtist, Darwinist, Pragmatist, vorübergehend sogar Nietzscheaner.
Ohne eine Pointe kommen wir bei Friedel fast nie davon. Dass diese Kulturgeschichte so dahergeplaudert wirkt, dass Friedel selbst ein äußerst virtuoser Manager der Erzähl- und Lesetempi ist, liegt zweifellos daran, dass sie aus wirklichen Gesprächen entstanden ist, die ja ebenfalls den langen, erklärenden Monolog und das rasche Hin und Her der Argumente kennen. Viele Gedanken, vor allem viele Gedankenverbindungen, und eine der Stärken seiner Bücher ist die Assoziation, die Brücke, die Entlegenstes verbindet, hat Friedel tatsächlich im Kaffeehaus und in der Beiz entwickelt, im Gespräch mit seinen Freunden, zu denen eminente Geister wie Alfred Polgar, Karl Kraus, Peter Altenberg oder der Architekt Adolf Loos gehörten. Mit ihnen entwickelte er seine Argumente oder unterzog sie, wenn sie umgekehrt in der Stille des Lesekabinetts entstanden waren, der Bewährungsprobe des Gesprächs. Auch im übertragenen Sinn befand sich Friedel in einem ständigen Gespräch mit den Großen der Weltgeschichte und der Weltkunst. Ihre Gesellschaft war ihm ohnehin die liebste. Dass er an die großen Männer glaubte, nicht an Strukturen. Dass er mit dem Wort Seele hantierte, wie heutige Historiker, mit Strukturen. Dass er darauf beharrte, das Bewusstsein bestimme das Sein und nicht umgekehrt. Das muss niemanden stören, der glaubt, es besser zu wissen oder anderes durch den wissenschaftlichen Fortschritt für erwiesen hält. Schaut man nur darauf, was man im Gespräch mit diesen großen, den klugen, den genialen Männern und Frauen gewinnt, wird man sein Besserwissen als Reservatio Mentalis beruhigt beiseite schieben können. Besonders provozierend für jeden Spezialisten, aber auch für den durch sie verbildeten Leser, ist Friedels Hang, vom Einzelnen zum Allgemeinen zu kommen, überhaupt sein Mut zum großen Bogen und zur großen Geste. Wie gewagt, und wenigstens für die Zeit der Lektüre, wie überzeugend klingen etwa seine Ausführungen über Henrik Ibsen.
Obwohl es nicht zwei menschliche Seelen gibt, die einander völlig gleichen, so kehren doch in dem ungeheuren und vielfach gestuften Geisterreich dieselben Typen immer wieder. Es gibt im Grunde nur drei: den Idealisten, den Realisten und den Skeptiker. Die drei größten Dichter der germanischen Rasse haben diese drei Kristallisationsformen der menschlichen Seele in drei leuchtenden Gestalten verkörpert. Shakespeare schuf die Figur des Skeptikers in Hamlet, Goethe die Figur des Idealisten in Faust und Ibsen die Figur des Realisten in Hjalmar.
Eine gewagte Typenreihe, die Friedell dann jedoch äußerst anschaulich ausführt. Dann geht es wieder zurück zum Menschen an sich.
Dies sind die drei Typen der Menschheit. Oder vielmehr, es sind die drei Seelen, die in jedem Menschen wohnen, ihn aufbauen und sich in ewigem Kampf und Gleichgewicht befinden. Wer hätte nicht schon gesagt, aber wozu eigentlich? Wir sind ein Narrenhaus. Warum sich hineinmischen? Alles das hat ja gar keinen Sinn. In diesem Augenblick war er Hamlet. Wer hätte nicht schon gesagt, alles ganz schön, aber jetzt möchte ich ein Butterbrot und eine Flasche Bier. In diesem Augenblick war er Hjalmar. Und wer hätte nicht trotzdem immer wieder empfunden, einerlei, wir müssen weiter, hinauf, dazu sind wir auf der Welt. In diesem Augenblick war er Faust. Was ist nun der wahre Sinn des Lebens? Die reife Skepsis, das ewige Streben oder das Butterbrot? Der Dichter antwortet, wir sind Menschen. Wir müssen zweifeln, wir müssen streben, wir müssen Bier trinken.
Auch in Friedells Brust wohnten diese drei Seelen. Er liebte Speis und Trank, was ihn ursprünglich ein schöner Mann mit griechischem Profil, der den Goethe in seinem Sketch stets selbst spielte, in fortgeschrittenen Jahren etwas aufgedunsen werden ließ. Er war ein Skeptiker, der seine Zweifel am Sinn allen Tuns nie los wurde, und er war ein Idealist, letzteres auch und vor allem in philosophischer Hinsicht. Was dem modernen Menschen, also dem seiner eigenen Zeit, fehle, sei der Glaube. Je gläubiger ein Zeitalter, desto höher stehe es.
Wir kommen uns ungeheuer human und gescheit vor, wenn wir unsere Zustände mit denen des Mittelalters vergleichen. Es erscheint uns düster, beschränkt, leichtgläubig. Und in der Tat, damals glaubte man wirklich alles. Man glaubte jede Erzählung, jeden Traum, jedes Gerücht, jedes Gedicht. Man glaubte an Wahres und Falsches, Weises und Wahnsinniges, an Heilige und Hexen, an Gott und den Teufel. Aber man glaubte auch an sich. Überall sah man Realitäten, selbst dort, wo sie nicht waren. Alles war wirklich. Und überall sah man die höchste aller Realitäten, Gott. Alles war göttlich. Daher, trotz aller Jenseitigkeit, Dürftigkeit und Enge, der prachtvolle Optimismus jener Zeiten. Wer an die Dinge glaubt, ist immer voll Zuversicht und Freude. Das Mittelalter war nicht finster. Das Mittelalter war hell.
Hell ist auch die Kulturgeschichte der Neuzeit, trotz der zeitkritischen Töne, die eine Erlösung von der Geistlosigkeit der Gegenwart, von einer idealistischen Renaissance erhoffte, von einem Licht von der anderen Seite. Dahin muss man Friedell nicht folgen. Die Kulturgeschichte der Neuzeit ist, auch wenn sich darin gelegentlich Kurioses, Irriges, Verstiegenes findet, ein auf jeder Seite anregendes, verblüffendes, begeisterndes Buch. Und es ist ein Buch für jeden. In diesem unendlichen Gebäude, das die großen Gedanken und Kunstwerke des Abendlandes auf verständlichste Weise vorstellt, verliert sich der Leser nie. Noch fühlt er sich hier allein. Hat er doch den kundigsten, geschicktesten und freundlichsten Cicerone dabei, der sich vorstellen lässt. Und wer sich nicht gleich ans Hauptwerk traut, im Diogenes-Kompendium sind die Gehstrecken etwas überschaubarer.
Martin Ebel über Vom Schaltwerk der Gedanken, die von Daniel Kehl und Daniel Kamper herausgegebenen Essays von Egon Friedell, erschienen im Diogenes Verlag, 695 Seiten, 28,90 €, heute unser Buch der Woche. So viel aus dem literarischen Leben für heute. Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.